freue mich, dass ich mal wieder bei euch sein darf. Stört euch etwas an mir?
Es ist ungewöhnlich, die Brille.
Ja, es ist, wenn man jemand nicht in die Augen schauen kann, fehlt was an Kommunikation. Und ich dachte mir, also mir kam einmal der Gedanke, wie ist das mit den Augen Jesu? Eigentlich haben wir doch den Wunsch, ihm in die Augen zu schauen, ihn mal zu sehen, wie er uns anschaut. Da ist mir aufgefallen, dass es sehr oft in der Bibel heißt, und Jesus sah ihn an oder Jesus sah jemanden. Er sah etwas. Er blickte umher. Es wird so oft betont und ich finde das, man liest so drüber hinweg, weil man es fast schon gewohnt ist, dass es immer da steht, und Jesus sah und sprach und sowas. Und da habe ich so ein bisschen die Stellen angeschaut und dachte mir, das möchte ich ganz gern mit euch auch mal tun. Dass man mal schaut, wo Jesus hinblickt, was er sieht. Ja, dass wir quasi einen Blick in Jesu Augen tun. Wenn Jesus jemanden anschaut, passiert was. Es geht wahrscheinlich irgendwie durch und durch. Das beginnt schon am Anfang in den Evangelien. Da heißt es zum Beispiel in Johannes 1, da aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Ja, und der Andreas, der war so begeistert, der rennt dann gleich zu seinem Bruder Simon und erzählt ihm, du, wir haben den Meister gefunden, wir haben den Messias gefunden. Und Andreas führte den Simon, seinen Bruder, zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach, du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas heißen. Welche Liebe muss da in diesem Blick gewesen sein? Und später sieht er dann die beiden, wie sie fischen. Und Jesus sieht sie beide und er beruft sie beide in die Nachfolge. Er schaut sie an und sagt, folgt mir nach. Und sie folgen ihm nach. Sie verlassen ihre Sicherheit, ihren Beruf und folgen ihm nach. Und gleich ging es zwei anderen. Er sah sie in einem Schiff, zwei andere Brüder, Jakobus und den Sohn des Zebedäus und dessen Bruder Johannes mit ihrem Vater Zebedäus, ihre Netze flicken. Und er berief sie. Und in Matthäus 9,9 heißt es, und als Jesus von da weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen. Der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Also Jesus sieht in den Mengen, in den Menschen, die ihn umgeben, Einzelne, schaut sie an. Und der Blick muss ganz viel ausgedrückt haben. Denn sonst hätte man nicht seinen Job aufgegeben, seinen Beruf, hätte alles stehen und liegen lassen, wäre aufgestanden und ihm nachgefolgt. Das heißt, in diesem Blick lag schon drin, ich kenne dich. Ich kenne dich. Ich liebe dich. Ja, da muss sogar was drin gelegen haben wie, ich sorge für dich, du kannst mir voll vertrauen, lass alles zurück, ich bin jetzt für dich zuständig. Wenn du mir folgst, bin ich voll für dich verantwortlich. Das ist nicht die Regel, dass solche Begegnungen so passieren. Bei Jesus waren es ja auch nur einzelne Leute, die er berufen hat, nicht das ganze Volk Israel. Die Masse stand drumherum und staunte wahrscheinlich. Aber jeder, der berufen wird, wird so berufen. Dann zieht Jesus in Jericho ein. Die Menge umgibt ihn. ja, das, die ganze Stadt scheint auf den Beinen zu sein und der Zachäus steigt auf diesen berühmten Maulbeerbaum und versteckt sich, aber ist so klein und schämt sich etwas und will aber doch Jesus sehen. Jesus sieht die Mengen um ihn herum, klar. Aber den Zachäus, da heißt es, da blickte er auf und sah ihn an und sprach zu ihm, Zachäus, steig eins herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Plötzlich schämt sich der Zachäus nicht mehr, da oben auf dem Baum gesessen zu sein. Er steigt herab und freut sich riesig. Und auch das ist eine Begegnung mit unglaublichen Folgen. Also wenn man liest, was der Zachäus dann alles aufgibt, was er den Armen geben will, wie er wieder alles gut machen will, wo er Menschen zu viel Geld abgeknöpft hat, dann habe ich das Gefühl, dass da nicht mehr viel für ihn übrig bleibt. Das heißt, Zachäus hat den ganzen Reichtum aufgegeben. Er hat nicht mehr überlegt, was das für ihn an Konsequenzen bedeutet. Er wollte das tun, was er spürte, was er tun muss. Dann gibt es diese Geschichte von dem reichen Jüngling. Da heißt es, als Jesus auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, auf dass ich ewiges Leben ererbe? Und Jesus aber sprach zu ihm, was heißest du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und der Jüngling antwortete und sprach, Lehrer, dies alles habe ich beobachtet von meiner Jugend an. Und Jesus aber blickte ihn an, liebte ihn und sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin und verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Er aber ging betrübt über das Wort weg, denn er hatte viele Güter. Also Jesus, heißt es, liebte ihn, er blickte ihn, er hat ihn bestimmt auch schon vorher angesehen, aber jetzt sagt der Schreiber hier, jetzt blickt er ihn anders an, mit Augen der Liebe. Und jetzt geht es dem jungen Mann durchs Herz. Warum liebt Jesus diesen Mann? Er sieht das ehrliche Bemühen, Gott wohlzugefallen. Das ist schön. Darüber freut er sich. Darüber freut er sich auch bei uns. Aber wie muss Jesus diesen Mann angesehen haben, ist plötzlich, dass das hier so betont wird in der Schrift. Jetzt sieht er ihn an. Aber Jesus wusste auch, dass er es nicht schaffen kann. Denn es heißt ja dann weiter, als dieser junge Mann weggeht, schaut er sich um. Er blickte umher, sieht jedem der Umstehenden in die Augen und spricht zu seinen Jüngern, wie schwerlich werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes eingehen. So schaut er sich um und sagt ihnen das. Und wahrscheinlich haben seine Augen gesagt, ihr schafft es alle nicht. Das haben sie auch gespürt. Die Jünger entsetzten sich über diese Worte. Sie spürten, er meinte sie auch. Sie schaffen es nicht. Und wiederum sagt Jesus, Kinder, wie schwer ist es, dass die, welche auf Güter vertrauen, in das Reich Gottes eingehen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes eingeht. Jetzt waren sie fix und fertig, die Jünger. Er schaut sie alle an. Und dann sagen sie, ja, wer kann denn dann in das Reich Gottes eingehen? Endlich haben sie es begriffen. Sie schaffen es nicht. Sie schaffen es nicht mit eigener Kraft. Und da heißt es wieder, und Jesus sah sie an. Jetzt kommt ein anderer Blick wahrscheinlich. Ja, ich weiß, ihr schafft es nicht. Bei Menschen ist es unmöglich, Unmöglich. Du schaffst es nicht, wenn du dich noch so anstrengst. Aber nicht bei Gott. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und er weiß ja schon, er schafft diese Möglichkeit am Kreuz. Da wird die Tür aufgetan. Egal, wie wir uns angestrengt haben. Wenn wir so die Nachrichten sehen, dann sehen wir oft viel Not, viel Leid. Wir sehen Flüchtlingslager, wir sehen zurzeit auch Aufnahmen aus Krankenhäusern, wie Menschen beatmet werden. Wir sehen Unglücksfälle, wir sehen Zerstörung durch Erdbeben. Wir sehen viel schlimmes Leid. Und wir sehen auch Veranstaltungen mit riesigen Massen. Gut, im Moment gibt es ja live solche Veranstaltungen nicht, aber wir sehen diese Veranstaltungen, tobende Massen in Fußballstadien, bei Karnevalssitzungen, was weiß ich wo, überall. Und Jesus sah auch solche Massen um sich herum. Er hat den Blick vor Leid nicht verstellt. Ja, er sieht sogar in Volksscharen das Leid. Volksscharen, die fröhlich sind. Als er aber die Volksscharen sah, heißt es zum Beispiel in Matthäus 9, jammerten sie ihn. Warum? Weil sie beraubt und vernachlässigt waren wie Schafe, die keine Hirten haben. Sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist das Schöne bei Christen. Sie haben einen Hirten. Oder in Matthäus 14, als nun Jesus hervorkam, sah er eine große Menge, und erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Er sieht die Not der Menschen. Er sieht die Not des Einzelnen. Oder er sieht auch, wie die Jünger auf dem See sind und verzweifelt rudern gegen den Wind. Dass sie Not leiden, denn der Wind war ihnen entgegen und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen. Er lässt sie nicht alleine. Er kommt zu ihnen und hilft ihnen. Oder da ist eine Frau in der Menge, eine Frau, die seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit hatte. Und sie war verkrümmt und konnte sich gar nicht aufrichten. Als Jesus sie nun sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Weib, du bist erlöst von deiner Krankheit. Er legte ihr die Hände auf und sie wurde sogleich gerade und pries Gott. Ja, wenn wir so viel Not und Elend sehen, also manchmal schalte ich weg, ich halte das nicht aus. Wenn solche Berichte kommen, gerade wenn Kinder noch davon betroffen sind, dann ist man schon erschüttert. Jesus wendet seinen Blick nicht ab von der Not. Er hält es aus. Er hält das aus. Er leidet auch mit. Er sieht verhungernde Kinder, er sieht einsame Flüchtlinge. Er sieht Gefolterte und Gefangene. Er wendet sein Gesicht nicht ab von der Not. Er hilft vielleicht nicht immer, aber er hilft, durchzutragen. Und wenn wir in Not sind, sieht er das auch. Er schaut dich an. Ja, die Freude am Herrn ist deine Stärke, hieß es heute Morgen der Losung. Jesus sagt nicht, du, es gibt Schlimmeres als das, was du zu leiden hast. Er sagt doch nicht, da musst du halt durch. Oder reiß dich zusammen. Das sagt er nie. Er ist für deine und meine Not der Ansprechpartner. Wir sollen auf ihn schauen in unserer Not. Wir dürfen ihm alles sagen. Wir dürfen unser Leid hinausschreien. Er hört uns zu. Wir dürfen auch sagen, ich bin verzweifelt. Du bist sein Kind. Was er dir ersparen kann, wird er tun. Du fällst ihm auch nicht lästig. Und wenn du es wochenlang sagst, du fällst ihm nicht lästig. Nein, du machst ihn traurig, wenn du nicht mit einer Not zu ihm gehst. Du machst ihn traurig. Jesus hat keine Röntgenaugen. Der Arzt sieht im Röntgenbild manchmal Dinge, wo er sagen muss, ich kann Ihnen nicht mehr helfen. So, solche Diagnosen gibt es. Oder beim MRT. Jesus sieht tiefer. Schon ein Röntgenbild ist für mich kein schönes Bild. Also ich habe da keine Freude dran. Das hänge ich mir nicht an die Wand. Das ist nicht schön anzusehen. Jesus sieht noch tiefer. Er sieht in unser Herz. Ich glaube, da ist manchmal noch Schlimmeres zu sehen als auf dem Röntgenbild. Das ist manchmal noch hässlicher. Aber er sieht auch unseren Glauben. Zum Beispiel, als diese Freunde ihren den gelähmten Freund bringen zu Jesus. Da sieht er den Glauben der Freunde. Und er sieht auch die Sünde des Gelähmten. Er sieht tief, tief, tief in unser Herz, in unser Leben. Als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Oh, wie schön. Er sieht ihn an und welch eine Macht und Liebe spricht aus diesen Worten und aus diesen Augen. Sei getrost, mein Sohn. Wundern sich, ja, ärgern sich die Umstehenden und sagen, wie kann er Sünden vergeben? Und dann sagt Jesus, als er diese Gedanken sah, er sieht diese Gedanken. Warum denkt ihr Arges in eurem Herzen? Auch hier wieder, er sieht diese argen Gedanken. Warum denkt ihr Arges? Und dann sagt er ja, was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder steh auf, nimm dein Bett und wandle. Damit er seht, dass der Sohn des Menschen die Macht hat, das zu tun. Steh auf und wandle, nimm dein Bett und wandle. Ja, beides ist den Menschen unmöglich, aber nur Gott kann das. Dann gibt es die Geschichte von dem Nathanael. Als Jesus ihn auf sich zukommen sah, da sieht er auch tief in sein Herz und sagt, oh, siehe wahrhaftig, ein Israelit, in welchem keine Falschheit ist. In welchem keine Falschheit ist, das sieht Jesus. Nathanael spricht, woher kennst du mich? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Und da sagt er, ja, da bekennt er Jesus als Messias, mein Herr und mein Gott. Ja, Jesus kann wirklich auch die schlimmen Dinge in uns sehen. Er sieht auch die guten Dinge, wie bei dem reichen Jüngling, wie beim Nathanael. Er sieht vor allem den Glauben. Und wir können auch mit diesen schlimmen Dingen in unserem Herzen zu ihm kommen und sagen, befreie mich doch von meinem Unglauben. Befreie mich von meinem Egoismus, von meiner Liebe zum Geld. Befreie mich von der Bitterkeit in meinem Herzen. Herr, befreie mich von meinem Hochmut, dass ich überheblich über andere denke, dass ich mich besser fühle als andere. Befreie mich von meinem Hass auf diesen und jenen Menschen, der mir übel mitgespielt hat. befreie mich davon. Er wird dir helfen. Jesus sieht auch, wie wir mit anderen umgehen. Ein ganz bekanntes Beispiel ist, als die Mütter ihre Kinder zu Jesus bringen wollen. Und die Jünger wehren sie ihnen ab und sagen, der Meister hat jetzt keine Zeit für die Kinder. Da aber Jesus das sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kindlein zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Ja, er sieht, wie wir mit anderen umgehen. Gerade mit Schwächeren, auch mit Kindern. Und wer von uns durfte auf dem Schoß Jesu sitzen und wurde von ihm geherzt? Die Kinder damals, sie wurden von ihm geherzt. Sie durften auf seinen Schoß. Sie wurden von ihm gesegnet. So nah wie die Kinder bei Jesus waren, waren alle Erwachsenen nicht. Und er sagte, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Und er kümmert sich um die Geringsten genauso wie um die großen Mächtigen. Seine Augen ruhen auf den Kleinen voll Erbarmen. Und er achtet genau darauf, wie wir mit ihnen umgehen. Er sagt nämlich, was ihr einem dieser meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Das habt ihr mir getan. Das tut ihm so gut, wenn wir mit Liebe auf diese Kleinen zugehen. Es gibt auch Blicke des Zorns und der Trauer bei Jesus. Ich habe den Eindruck, bei den Stellen, die ich da gefunden habe, dass es immer zusammenspielt. Zum Beispiel, als er die Stadt Jerusalem sieht, als er nach Jerusalem zieht, weint er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen, dass Tage über dich kommen werden, da deine Feinde einen Wall gegen dich aufwerfen, dich ringsum einschließen und von allen Seiten ängstigen und dich dem Erdboden gleich machen werden. Auch deine Kinder in dir und in dir kein Stein auf dem anderen lassen werden. Darum, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Wie zornig muss Jesus auf diese Städte gewesen sein. Oder auf Kapernaum. Er sagt, wenn in Sodom und Gomorra solche Wunder passiert wären, alle hätten Buße getan. Und in Kapernaum hat man keine Buße getan. Und was ist aus dieser Stadt geworden? Sie ist zerstört worden. Und er weint über diese Städte und ist zornig über diese Städte. Er weint, warum? Warum ist er zornig? Unser Unglaube bringt ihn zur Verzweiflung. Die Menschen haben so viel getan, also so viel gesehen von Jesus und glaubten nicht. Sie vertrauten ihm nicht. Jesus mit Misstrauen zu behandeln, ist so etwas wie ihn als Lügner darzustellen. Ich traue dir nicht, was du sagst. Ja gut, deine Wunder, toll, wenn du mir hilfst. Aber sonst lass mich in Ruhe. Das heißt doch, dass ich Jesus ja mit dem Satan vergleiche, der Vater der Lüge ist. Das heißt doch, dass ich eigentlich Satan, der mich verführt, Jesus nicht zu vertrauen, mehr Glaube als Jesus. Das machte Jesus zornig, aber auch traurig. Weinen und Zorn sind bei Jesus mehrfach zusammen genannt. Deshalb ist für Jesus der Unglaube etwas Ungeheuerliches. Das ist ja unsere eigentliche Sünde, dass wir ihm nicht vertrauen. Wer sagt, ich kann nicht glauben, sagt, mein lieber Gott, du bist nicht vertrauenswürdig. Ich traue dir nicht. Er sagt, ich halte es für möglich, dass Gott lügt. Das ist Majestätsbeleidigung. Das macht noch nicht mal der Satan. Der geschilderte Zorn hier von Jesus ist auch eine Realität, denn was ist aus diesen Städten geworden? Kapernaum, wo Kapernaum stand, ist heute ein Zypressenwäldchen. Chorazin ist eine Ruine in einer Wüstenlandschaft ohne Schatten. Verdrängen wir nicht diese Seite Jesus. Seine Liebe steht nicht im Widerspruch zu seinem Zorn. Sonst würde er nicht gerade in diesen Situationen des Unglaubens weinen. Er liebte immer noch diese Menschen. Deswegen weint er um sie. Vielleicht noch, ich habe noch eine ganze Reihe von solchen Begebenheiten. Ich muss ja nicht alle machen, ja. Ist ja auch eine zeitliche Einschränkung da. Übrigens, diese Situation in Jerusalem, wo er über Jerusalem weint, da ist er nicht alleine. Er zieht ja in der jubelnden Menschenmenge ein in Jerusalem, die ihn umgeben. Und ich glaube, die Menschen merken gar nicht, dass er weint. Sie jubeln Hosianna, dem Sohn Davids. Und inmitten dieser jubelnden, fröhlichen Menschenmenge weint Jesus und keiner merkt es. Jetzt wird sich gefreut sozusagen. Jetzt kommt unser Heil. Und Jesus weiß auch, dass dieses Gejohle in wenigen Tagen ein anderes Gejohle umkippen wird. Das Gejohle kreuzige ihn. Ja, Maria. Maria weint, als Jesus kommt, weil ihr Bruder Lazarus gestorben war. Herr, wärst du doch da gewesen, dann hätte er nicht müssen sterben. Und als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, ergrimmte er im Geist und wurde bewegt. Also auch hier wieder hat Jesus geweint. Er wurde zornig über ihren Unglauben. Sie hat so viel mit Jesus erlebt und das traute sie ihm nicht zu. Also hier wieder dieser Zorn Jesu über den Unglauben von uns Menschen, gerade wenn wir schon viel mit Jesus erlebt haben und dann ihm nicht mehr vertrauen. Und die Menschen sagen noch, konnte der, welcher den Blinden die Augen aufgetan hat, nicht machen, dass auch dieser nicht stürbe. Jesus nun, indem er abermals bei sich ergrimmte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Und Jesus spricht, heb den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon. Er stinkt schon. Denn er ist schon 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, werdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor, schaute zu seinem Vater und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Doch ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst, aber um des umstehenden Volkes willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er solches gesagt hat, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt. Noch eine Sache. Es gibt noch eine Sache, wo Jesus den Blick abwendet, wo er nicht mehr hinschaut, wo er die Menschen nicht mehr anschaut, wo er dich nicht mehr sehen will. Das ist, als die Pharisäer und Schriftgelehrten eine Frau zu Jesus bringen und sagen, Meister, die haben auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Da bückt sich Jesus, blickt auf die Erde und schreibt mit dem Finger in den Sand. Er schaut die um ihn herumstehenden Menschen nicht mehr an. Und die hören nicht auf, ihn zu drängen. Ja, jetzt endlich, sag doch mal was, was soll man machen? Nach dem Gesetz Mose muss sie gesteinigt werden. Dann schaut Jesus auf und er sieht ihnen in die Augen. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Dieser Blick, diese Worte, hat getroffen. Einer nach dem anderen lassen sie ihre Steine fallen und gehen wieder weg. Wenn wir schlecht über andere reden, wenn wir andere anklagen, schaut Jesus weg. Tun wir das nicht. 7 mal, 70 mal sollen wir vergeben. Jesus vergibt auch unendlich viel. Ja, vielleicht verhindern wir manchmal durch unsere Anklagen im Herzen, dass Jesus uns helfen kann. Er hat keine unserer Sünden vergessen zu bezahlen. Er hat alles bezahlt, auch diese Schuld, wo wir andere anklagen. Er sieht die arme Witwe, die ihr Schärflein in Gotteskasten wirft und sagt, sie hat mehr gegeben als alle anderen. Er sieht am Kreuz seine Mutter leiden und gibt sie in den Schutz des Johannes und sagt, siehe, das ist dein Sohn und siehe, das ist deine Mutter. Er sorgt für sie am Kreuz. Er jammert nicht am Kreuz über sein Leiden. Er ist nicht zornig auf die umgebenden Menschen, die ihn verspotten. Er sorgt sich um seine Mutter. Ja, er sorgt sich um die, die ihn umgeben, und sagt, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Jesu in die Augen schauen. Wenn ihr mal im Neuen Testament lest, achtet mal darauf, wie oft es da steht. Und Jesus sah ihn an. Dann dürft ihr ihm in die Augen schauen. Amen. Wir wollen nun eine Gebetsgemeinschaft haben. Und ich bitte euch, ja, das kann man jetzt nicht im Mikrofon übertragen.